Thomas, hörst du uns?
Ja, ich höre euch sehr gut. Herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und auch an dich.
Genau, also die Kontrollstimme hat ja gleich gesagt, was hier Sache ist. Wir wollen heute über Folgendes sprechen. Zum einen bist du ja, glaube ich, 25 oder 26 Jahre in Gefängnis, bis 7 Jahre in Sicherungsverwahrung. Und wir wollen als erstes mal ein Thema machen, was du in einem Artikel sehr gut umschrieben hast oder beschrieben hast, entschuldigt. Und zwar lautstarke Debatte im Bundestag um das Indymedia-Verbot. Kannst du vielleicht noch ein bisschen sagen, wie der Artikel entstanden ist und dass wir dann vielleicht mal auf einzelne Passagen einfach eingehen werden?
Ja, das möchte ich sehr gerne. Und zwar vor wenigen Wochen debattierte im Deutschen Bundestag auf Antrag der AfD-Fraktion der Bundestag über den Antrag auf Verbot der Sicherung der Internetseite indymedia.de. Hintergrund war ein Antrag der AfD von 2020. In diesem Antrag hatte die AfD so ein Best-of der Indymedia-Zitate, die sie so gefunden hatten, zusammengestellt und hat dem Bundestag aufgefordert, er möge zum einen beschließen, dass Indymedia eine linksextremistische Seite sei, Hetzaufrufe gegen Polizeibeamte veröffentliche, letztlich den linksextremen Terror, das ist ein wörtliches Zitat von der AfD, fordere. Dann wurde der Antrag, das war noch im letzten Jahr, in die entsprechenden Ausschüsse des Bundestages verwiesen. Dort forderten die anderen übrigen Fraktionen im Bundestag, den Antrag abzulehnen. Dann kam ja, wie wir wissen, Lockdown 1 und 2 dazwischen. Und so kam es erst am 25. Februar dieses Jahres, also im vorletzten Monat, zu einer am späten Nachmittag geführten 30 Minuten Debatte im Plenum des Deutschen Bundestages, wurde live gesendet, konnte wer will anhören und wer wollte, konnte sich auch das Protokoll der Debatte dann durchlesen. Und Menschen draußen können sich sowas ja, auch wenn sie möchten, im Internet auf der Seite des Bundestages abrufen. Alle Rednerinnen und Redner der übrigen Bundestagsfraktionen waren sich einig, der Antrag der AfD gehört abgelehnt. Die CDU gab zwar zu erkennen, dass sie inhaltlich bestimmte Kritikpunkte der AfD teile, insbesondere was die Verbreitung von strafbaren Inhalten auf Indymedia betreffe. Allerdings der erste CDU-Abgeordnete Christoph Spernstiel meinte dann schon, er hätte den Eindruck gewonnen, irgendein Mitarbeiter der AfD hätte, Zitat, in seiner Mittagspause sein Brötchenpapier genommen und das Best-of der Zitate auf dieses besagte Brötchenpapier gekritzelt. Auf ihn replizierte Beatrix von Storch, bekanntermaßen eine führende Vertreterin des rechten Randes der AfD. Und sie wiederholte letztlich nur wieder ein Best-of der AfD-Zitate. Sie führte dann aus, die Menschen auf Indymedia, sie wollten schlagen, treten, plündern, sie wollten demütigen, einschüchtern. Und sie bezichtigte die NGOs in der BRD, die Gewerkschaften, die Mitglieder des Bundestages, Universitäten und die Redaktionsstuben, alle sie wären Sympathisanten dieser linken Gewalt. Die AfD beklagte im Anschluss daran, die SPD, also Susanne Rüttrich von der SPD beklagte, dass die AfD eine eklatante Senkung des Niveaus hier zur Schau stelle und offenbar nerve so die SPD-Abgeordnete die AfD, insbesondere die Recherchearbeit, die Recherche, die Indymedia nämlich leistet, beziehungsweise die Menschen, die auf Indymedia publizieren, die nämlich unter anderem auch die Verstrickungen der AfD in die rechte Szene immer wieder publik machen würden. Diese Aussagen der SPD führten wenig überraschend zu heftigen Zwischenrufen seitens der AfD. Dem schloss sich die FDP letztlich inhaltlich an. Besonders heraushebend möchte ich noch den Beitrag von Ulla Jeltke von der Linken. Sie dankte ganz ausdrücklich der Webseite Indymedia. Dort finden sich nämlich, so Ulla Jeltke, Berichte über Polizeigewalt, Gewalt von Rechten, die man ansonsten in den etablierten Medien nicht fände. Insofern stelle Indymedia eine wichtige Plattform für die Enthüllung antifaschistischer Recherche über die rechtsextreme Szene dar. Indymedia sei unerlässlich und wie gesagt, sie dankt Indymedia für die geleistete Arbeit ausdrücklich. Wie gesagt, wenig überraschend, auch führte das zu entsprechenden Unruheäußerungen seitens der AfD. Die ehemalige Kriminalbeamtin der Dr. Irene Michalitsch von den Bündnis 90 Die Grünen führte zwar aus, dass auf Indymedia zu Gewalt und zum Systemsturz aufgerufen werde, es sogar Solidarisierung mit dem Terrorismus gebe. Das müsse konsequent verfolgt werden, so Michalitsch. Jedoch sei ein Verbot der Seite nicht der richtige Weg. Und sie verwies nochmal darauf, dass die AfD es ja selbst sei, die von Hetze und Aufrufen zur Gewalt lebe. Folgt man den Rednerinnen und Rednern der CDU, die ja gemeinhin als besonders intime Vertraute des Bundesinnenministers Seehofer gelten und des Innenministeriums, wird durchaus im Hintergrund an einem Verbot von Indymedia gearbeitet. Die CDU betonte in ihren Redebeiträgen, man solle nicht über ein Verbot reden und man rede auch nicht über ein Verbot, sondern wenn es soweit sei, werde man handeln.
Okay, das war auf jeden Fall eine gute Zusammenfassung der Debatte. Ich muss sagen, also Indymedia ist eben ein Internetportal, wo Menschen auch anonym posten können. Das ist wohl auch die Stärke. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das klar sind, da Aufrufe, also einmal Nazi-Recherche ist da sehr stark. Es gibt auch einen Überblick über, was im deutschsprachigen Raum an Widerstand, an Debatten läuft. Also so, das muss man einfach in die Media zugutehalten. Und du sagtest ja schon, die Linie ist ja teilweise, dass man eher so eine kalte Exekution macht von Indymedia. Man muss auch erinnern, dass ein Portal, was einen Anspruch hat, politischer zu sein als Indymedia, links unten ja schon seit G20, seit 2017 verboten ist. Und der Punkt ist auch, dass Indymedia zumindest eine Zeit auch mehrere Wochen offline war. Das heißt also, es ist auf jeden Fall mit Abstand die wichtigste digitale Publikation der Linken, wo eben radikale Linke, aber auch eher NGOs arbeiten. Und das hat, glaube ich, das ist auch entstanden damals aus den Kämpfen gegen G20, so, da ist das so, als das Internet anfing, teilweise ja auch noch freier war, noch nicht so kommerziell und von so staatlichen Interessen betroffen war und auch ökonomischen Interessen, war das eben ein sehr blühendes Portal. Das ist auf jeden Fall wichtig und du hattest, was ich auch wichtig fand, du hast ein Resümee gezogen und bist da auch zu dem Urteil gekommen, dass das gegen Indymedia gerne vorgegangen wird, weil sie eben von links aus sich positionieren, aber dass man zum Beispiel in die Reaktionsstuben von FAZ oder SZ, die ja Kriege, Hungersnöte auch rechtfertigen, dass man da nicht tut. Das heißt also, es gibt eben eine gute Gewalt, das ist so die herrschende Gewalt und die schlechte ist Gewalt, die sich dagegen wehren. Ich glaube, so habe ich deinen Kommentar verstanden, aber ich denke, du kannst das, wenn das nicht so stimmt, sag doch einfach, wie du das genau gesehen hast. So.
Nein, also dem gibt es auch nichts hinzuzufügen.
Du hast okay. Das gut zusammengefasst. Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, also in letzter Zeit, im Februar, März, war Indymedia eben der Zeit überhaupt nicht aufrufbar, also oder nur auf oder ganz großen Umständen. Also das heißt also, da hat sich schon sowas, so ein schleichendes Indymedia-Verbot auf jeden Fall so getan. Ein weiterer Punkt ist, der ja immer noch uns alle betrifft, ist eben Corona, die Pandemie. Und du hattest einen Artikel verfasst zu Impfen im Knast. Und du hast es natürlich, weil du im Knast natürlich sehr reduziert arbeiten kannst, das heißt in dem Sinne recherchieren kannst, journalistisch oder wie auch immer oder publizistisch tätig sein. Du kommst nicht an die digitalen Medien, bist also auf dass dir Leute was zuschicken oder dass du, also du hast auf jeden Fall da nicht so einen Einblick und du hast auf jeden Fall jetzt was zu den Impfen für Gefangene geschildert und vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Ich fand das einen sehr wichtigen Artikel nochmal, der eigentlich, du hast es zwar auf Freiburg bezogen, aber im Grunde genommen kann man das auf alle Haftanstalten in Deutschland beziehen.
Eine Bemerkung möchte ich vorausschicken. Das Problem, das du beschrieben hast, gilt in dem Zusammenhang nicht ausschließlich für Gefangene, sondern die Frage, die mich jetzt beschäftigt oder die Gefangene beschäftigt, wo rangieren Inhaftierte auf der Prioritätenliste. Das ist eine Information, die auch erstmal Menschen, die draußen Internet haben, nicht zugänglich wäre, sondern da muss man dann tatsächlich den Staat gewissermaßen fragen. Es gibt ja auch eine Webseite, die man in diesem Zusammenhang empfehlen könnte, Frag den Staat. Dort kann man mit zur Hilfenahme der entsprechenden Informationsfreiheitsgesetze der Bundesländer und des Bundes bei staatlichen Behörden Daten abfragen, Informationen abfragen, die einen persönlich interessieren. Und da muss man auch gar keine Begründung angeben. Ich hatte deswegen auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes beim Bundesgesundheitsministerium in Berlin angefragt, wo denn Inhaftierte in den entsprechenden Prioritätengruppen rangieren. Bekanntermaßen gibt es, was Impfungen gegen SARS-CoV-2 angeht, drei Prioritätengruppen.
Y lo diré con la palabra bíblica.
Augenblick. Bist du noch da, Thomas?
Ja.
Okay, es war eine kleine technische Störung.
Genau, es gibt bekanntermaßen drei Prioritätengruppen und ich hatte am 1. Februar nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes beantragt, mir Auskunft darüber zu geben, in welcher Prioritätengruppe inhaftierte Menschen zu finden seien. Mit Schreiben vom 25. Februar wurde mir seitens des Bundesministeriums für Gesundheit die Auskunft erteilt, Gefangene würden in der dritten Prioritätengruppe rangieren. Sie würden nämlich § 4 Nummer 9 der Impfverordnung vom 8. Februar 2021 unterfallen und würden in der Gruppe der dort genannten Personen mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen aufgehen. Kurz gesagt, Inhaftierte sind in dieser sogenannten dritten Gruppe einsortiert, sofern sie nicht aufgrund ihrer Vorerkrankungen oder vom Alter eigentlich in Gruppe 1 oder in Gruppe 2 rangieren.
Aber du hast ja auch gesagt, dass sie eben relativ ganz hinten sind sozusagen. Das kann man sagen, weil sie haben keine Lobby. Und
nicht nur wie Gefangene, sondern alle Menschen mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. Das betrifft ja dann nicht nur Gefangene, sondern genau. Das betrifft halt eben Millionen Menschen, die halt eben relativ weit hinten rangieren.
Aber Gefangene sind natürlich noch in einer etwas schlechteren Situation als draußen, weil sie einfach da noch viel weniger Möglichkeiten haben, da was gegen zu machen, beziehungsweise. Das ist auf jeden Fall, was nicht überrascht, was ich zumindest in anderen Gefängnissen mitkriege, dass es da teilweise ähnlich ist, wo ist da teilweise auch noch die Tendenz, dass eben die Bediensteten sich nicht an Sicherheitsvorkehrungen halten und die Gefangenen dann immer ja die schlechten Karten haben. Das heißt, sie sind dann davon betroffen. Also das ist aber das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich denke, wir sollten, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ich hatte in der Anfangsmoderation gesagt, dass du, glaube ich, 1996 verhaftet worden bist, dass du seit 2013 in Sicherungsverwahrung bist und du hast jetzt einen Antrag gestellt, dass du nach Sachsen verlegt worden bist und du hast, was ich auch sehr bemerkenswert fand, nach einem Jahr eine Antwort bekommen. Also das ist natürlich aber sag doch erstmal, warum du nach Sachsen willst und warum das erstmal abgelehnt worden ist.
Genau, ich hatte im November 2019 den Antrag gestellt bei der JVA Freiburg. Das ist so das Prozedere. Man muss bei der Haftanstalt, in der man einsitzt, das betrifft also nicht nur Sicherungsverwahrte, das betrifft bundesweit jeden einzelnen inhaftierten Menschen. Wenn er in eine andere Haftanstalt verlegt werden möchte, hat er bei der Haftanstalt, in der er inhaftiert ist, den entsprechenden Antrag zu stellen. Den hatte ich gestellt. Der wurde dann auch innerhalb der nächsten Monate, das dauerte dann zwar bis März, 2020 von der Vollzugsanstalt auch positiv, also von der JVA Freiburg positiv verbeschieden. Die teilten Gründe, die ich gleich im Folgenden noch ein bisschen erläutern werde, legten den Antrag dem Justizministerium in Stuttgart vor. Das ist in diesen Fällen, in denen es um eine Verlegung über die eigenen Bundesländergrenzen hinausgeht, so das übliche Prozedere. Das heißt, das zuständige Landesjustizministerium muss zustimmen. Das Landesjustizministerium in Baden-Württemberg hat dann im April 2020 den Antrag nach Sachsen weitergeleitet und dort meditierte, sage ich schon mal ein bisschen ironisch, meditierte dann das Personal dort bis ins Jahr 2021 und hat mir im März die Ablehnung zugesandt. Ministerialrat E. hat die Begründung für sinnhaft gefunden, zu formulieren, dass zum einen es sich bei mir um einen narzisstisch-dissozialen Gefangenen handle und man hätte in der JVA Bautzen, in diese müsste ich verlegt werden, weil ich in Sicherungsverwahrung sitze und Sachsen hat nur in Bautzen eine SV-Anstalt. Man hätte in der SV-Anstalt in Bautzen schon drei sehr beschwerdefreudige Insassen einsitzen in der Sicherungsverwahrung. Insofern sei, da auch ich eine beschwerdefreudige Person sei, eine ungünstige Kumulation zu befürchten. Abgesehen davon verfüge die Justizvollzugsanstalt Bautzen kaum über ausreichende Plätze, um die eigenen Landeskinder gewissermaßen dort unterzubringen. Man hätte von 40 Plätzen 38 belegt und alleine dieses Jahr stünden noch 6 sächsische Insassen zum Antritt der Sicherungsverwahrung an. Was nun die Gründe für meine Verlegung anbetrifft, ich bin ja, wie gesagt, jetzt, wie du so formuliert hast, ja, jetzt seit langen Jahren im Gefängnis. Diese Jahre habe ich fast ausschließlich bis auf 6 Monate Intermezzo in Straubing in Baden-Württemberg zugebracht und ich war insbesondere in der Anfangszeit meiner Haft, sagen wir mal so, sehr forsch, sehr direkt, habe meine Ablehnung gegenüber Staat und Justiz in einer Art und Weise kundgetan, dass es auch noch 25 Jahre danach Ausstrahlungswirkung hat. Das ist der eine Punkt. Das heißt, die Idee ist gewissermaßen in einem anderen Bundesland vielleicht auf unbefangeneres Personal zu treffen. Der viel wichtigere Punkt ist allerdings, dass in Sachsen nahe Angehörige, Freundinnen und Freunde und Bezugspersonen leben, für die es ja auch wirklich eine Zumutung ist, nun schon viele Jahre immer von Sachsen nach früher Bruchsal, jetzt Freiburg, Freiburg befindet sich ja noch weiter südlich auf der Landkarte, zu reisen. Und das ermöglicht natürlich Besuche in einem weniger umfangreichen Maße, als es möglich wäre, wenn ich direkt vor Ort in Sachsen säße. Das würde dann auch für Freundinnen und Freunde, die zum Beispiel in Berlin wohnen oder die auch sonst in eher nördlicheren Bundesländern ihren Aufenthalt haben, viel leichter möglich machen, mich noch zu besuchen, als hier im Südwesten der Republik.
Das ist das eine. Und wie gesagt, diese Ablehnung ist eben so, was mir auch noch aufgefallen ist. Ich habe ja deinen Artikel auch gelesen, nochmal kurz vor der Sendung. Also, dass du eben auch dich nicht beraten lässt oder dass du auch keine Hilfe annimmst. Das heißt also, wurdest sozusagen als, ja, ich sag mal, als Querulant oder als jemand, der eben nichts an sich heranlässt. Und deswegen, das war ja auch einer der Gründe, zumindest, warum du jetzt nicht nach Sachsen sollst, kannst. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Inhaftierte erleben, das ist nicht spezifisch, das ist auf meine Person nur zu finden, dass, ja, im Grunde alle Insassen und Insassen erleben, dass ihr Verhalten pathologisiert, selbstverständlich also in irgendwelche klinischen Diagnosen versucht wird zu pressen. Bei mir wurde gesagt, ich sei geprägt von einem hohen Maß an Misstrauen, sogar gegenüber Menschen, die mir doch nur helfen wollen. Und mit den Menschen, die mir doch nur helfen wollen, ist selbstverständlich das Vollzugspersonal gemeint. Und wenn man als Insasse oder Insassin ein gewisses Misstrauen gegenüber dieser angeblichen so selbstlosen Hilfsbereitschaft des Personals erkennen lässt, dann wird das sofort psychopathologisch eingeordnet und hier in diesem Zusammenhang natürlich dann auch negativ gewertet. Was meine Beschwerdetätigkeit angeht, so wird auch das pathologisiert. Der Ministerialrat E. aus dem sächsischen, aus dem Dresdner Justizministerium meinte, mir würde es ausschließlich um psychologische Macht gehen, die ich hier ausüben wolle. Wenn also ein Insasse oder eine Insassin sich gegen Maßnahmen der Vollzugsanstalt sagen wir mal, körperlich wehrt oder aggressiv wird und schreit, dann wird das pathologisiert, weil das würde ja dann belegen, dass diese Person nicht in der Lage ist, sich sozial adäquat zu verhalten und die entsprechenden Bedürfnisse zu artikulieren. Wenn ein Insass oder eine Insassin den Beschwerdeweg wählt, den eigentlich, der also ja sehr staatskonform, rechtskonform, geradezu konservativ sich darstellt, dann wird auch das gegebenenfalls pathologisiert, denn dann wird nicht mehr gesehen, dass hier jemand den zuständigen Rechtsweg wählt, sondern dann geht es ihm offenbar oder ihr doch nur noch um psychologische Macht. Und das ist aus meiner Sicht eine ja kennzeichnende und typische Sichtweise von Vollzugsbediensteten im Umgang mit Insassen und Insassinnen, die einfach nicht bereit sind, sich alles gefallen zu lassen.
Das ist ja, ich glaube, generell ist ja auch der Widerstand draußen, wird ja auch pathologisiert, ne, psychologisiert. Und die Ursachen der Ungerechtigkeiten, wir haben ja schon lange in unserer Sendung, du hast ja ganz viel über Missstände im Knast, ich sage es mal ganz vorsichtig, was gesagt, nicht nur du, sondern auch andere. Und das ist eben dann, das gehört sich nicht. Ne? Und genauso, dass du als Gefangener, als Objekt sozusagen, du kannst ja nicht dein Leben frei bestimmen im Knast. Ich sag's mal so, ne? Also es entscheidet ja alles, das Gefängnis. Und wie du dann Macht haben willst, das ist glaube ich, eine Sache, die schon absurd ist, aber das zeigt natürlich auch, wie Widerstand, wie er auch immer ist, und wenn er nur auf rechtlichen Bahnen geht, ist mit Anträgen, dass das nicht gern gesehen wird. Du hattest mir mal in einem Gespräch erzählt, dass du auf jeden Fall da nochmal was gegen unternehmen wirst. Was steht dir dazu, dass du da wahrscheinlich gegen diesen Bescheid des Landes Sachsen klagen wirst? Oder wie wird das jetzt weitergehen? Weil du willst ja weiter nach Sachsen. Das ist ja auch nachvollziehbar, nach 25 Jahren also dahin zu gehen, wo eben sehr viele Freundinnen und Freundinnen leben hat, ne?
Genau, ich tue jetzt eigentlich genau das, was Ministerialrat Emil ja vorhält. Also ich wähle den Beschwerdeweg. Mir bleibt es auch anders aus. Und zwar besteht die Möglichkeit gegen eine Ablehnung der Verlegung, wenn sie von einem aufnehmenden Bundesland ausgesprochen wird. Also hier stellt sich ja die Besonderheit dar, dass in Baden-Württemberg alle Institutionen, was mich auch wenig überrascht, aber hier sind alle Behörden dafür, dass ich gehe. Also kann ich gegen die Justizvollzugsanstalt Freiburg in diesem Fall natürlich nichts unternehmen. Mir bleibt nur gegen die Entscheidung des sächsischen Justizministeriums vorzugehen, und da ist dann der entsprechende Rechtsweg zum dortigen Oberlandesgericht in Dresden. Der Antrag ist, wie mir das Oberlandesgericht Dresden bestätigt hat, dort auch schon eingegangen und zwischenzeitlich dem sächsischen Staatsministerium für Justiz und Demokratie, wie es förmlich heißt, auch zugestellt worden zur Stellungnahme. Das heißt, ich warte aktuell auf eine Erwiderung, mutmaßlich von Ministerialrat E. Und zu dieser Erwiderung erhalte ich dann noch einmal Gelegenheit zur Stellungnahme. Und dann entscheidet im Laufe der nächsten Monate das Oberlandesgericht Dresden. Im günstigsten Fall würde das Oberlandesgericht die Entscheidung aufheben und dem Justizministerium aufgeben, neu über den Antrag zu entscheiden und dabei die Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts zu berücksichtigen. Das heißt, in einem ersten Anlauf ist nicht zu erwarten, dass das Oberlandesgericht des Land Sachsen verpflichtet, mich aufzunehmen. So rechne ich mit weiteren langen Verfahren, bis sich da tatsächlich der Bus irgendwann eines Tages in Richtung Sachsen in Bewegung setzen wird.
Okay, lassen wir das mal so stehen. Ist natürlich traurig, also ich sag's mal traurig, natürlich auch nervig für dich, dass sich das dann so in die Länge zieht, aber das ist in dem Sinne ja auch normal, und aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, alles dran zu setzen, dass du da hinkommst, wo du gerne sein willst, wie wohlgemerkt im Gefängnis. Also du willst ja nicht, hast ja nicht einen Antrag gestellt, dass du entlassen wirst, sondern du wolltest erstmal nur, wo du einfach eine andere Umgebung hast, wo du vielleicht auch nochmal, wo es vielleicht auch einfacher sein wird. Du hattest auch, stand auch, glaube ich, nur drin, die hatten ja gesagt, es ist kein Platz, aber dann hast du irgendwie, glaube ich, auch noch geschrieben, wenn ich dich richtig verstanden, dass da doch noch Platz gewesen wäre. Ist das so?
Also es geht ja um die Frage, genau, es sind ja noch zwei Plätze frei, die werden natürlich rechnerisch, wenn man dem Vortrag des Ministerialrat E Glauben schenken darf, im Laufe des Jahres durch sächsische Kandidaten besetzt werden. Dann stellt sich allerdings noch die Möglichkeit eines sogenannten Tauschpartners. Das ist eine Praxis, die Vollzugsanstalten schon seit Jahrzehnten durchaus praktizieren. Das heißt, eine Anstalt verlegt einen Insassen von der Anstalt A in die Anstalt B, und die Anstalt B schickt dafür im Gegenzug einen Insassen oder Insassin zurück in die Anstalt A, sodass gewissermaßen de facto keine Veränderung der Zahl der Belegung erfolgt ist, sondern nur halt eben Gefangene ausgetauscht werden. Ministerialrat E hat in seinem Bescheid geschrieben, ein Tauschpartner stünde nicht zur Verfügung. Als mir der Vollzugsleiter der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg, Thomas G. Punkt, den Bescheid des Justizministeriums persönlich übergeben hat, hat er mir gesagt, ihn habe diese Mitteilung in dem Bescheid überrascht, denn seiner Kenntnis nach gäbe es doch einen Tauschpartner, und zwar seien die Verhandlungen mit Sachsen eigentlich so weit gediehen gewesen, dass man hier in der JVA Freiburg die Übernahme des sächsischen in der JVA Bautzen einsitzenden Sicherungsverwahrung geprüft und auch zugesagt hätte. Und ich vermute mal, der Vollzugsleiter der Sicherungsverwahrung hier sagt mir das ja nicht einfach nur so, denn er wird ja damit rechnen, dass ich diese Information dann im gerichtlichen Verfahren verwende. Und so bleibt abzuwarten, wie sich jetzt das Justizministerium zu dieser Information, die ich von der JVA Freiburg erhalten habe, stellen wird.
Okay, Thomas, so weit so gut, beziehungsweise so weit so schlecht, muss ich, glaube ich, eher sagen, oder müssen wir eher sagen, wir haben jetzt nichts mehr, weil das nächste Interview wartet schon, beziehungsweise müssen wir jetzt gleich fortfahren. Du hast, wie gesagt, immer das letzte Wort hier in der Sendung.
Ja, heute möchte ich noch mit einem kleinen Musiktipp schließen. Wer den Song noch nicht kennt, der möge doch mal bitte schauen, ob er von Danger Dan, Danger wie Gefahr und Dan, den Titel Alles von der Kunstfreiheit gedeckt findet. Ein sehr inspirierendes Lied. Und dir und allen Zuhörern und Hörern wünsche ich einstweilen alles Gute.
Okay, Thomas. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.